des Dienstes zur Auferbauung des Leibes Christi. Und natürlich ist der Dienst mannigfaltig, kann man nicht immer verallgemeinen in allen Punkten, was Zurüstung zur Mitarbeiterschaft in der Gemeinde heißt. Aber es gibt bestimmte Ziele, von denen man reden kann als Fixpunkte. Aber ich muss erklären, im Sinn bei dieser Darstellung eher Brüder. Das will nicht heißen, dass Frauen nicht Mitarbeiterinnen sind in der Gemeinde. Die Bibel sagt das Gegenteil. Und vielleicht hatte die Phoebe, wie wir lesen in Römer Kapitel 16, viel wesentlichere Verantwortung, als wir manche von uns haben. Es heißt nicht, dass Männer die einzige Mitarbeiter sind, aber ich muss irgendwie von meiner Arbeit aus reden. Ich rede über Gemeindegründung und über die Expansion, die Ausdehnung des Werkes des Herrn durch das Heranbilden von Dienerleitern. Ich begann heute Vormittag zu reden über die Trainingsziele von Mitarbeitern. Ich redete dann über persönliche Überzeugungen Nummer 3 auf eurem Zettel. Ich möchte etwas doch sagen zu Nummer 4. Ein Trainingsziel bei dem Heranbilden von einem Leiter, von einem Arbeiter lieber, ist, dass er lernt, sich auszuzeichnen. Im Werk des Herrn gibt es so viel Schlamperei, es ist einfach unmöglich. Was Pünktlichkeit anbelangt, was die Erledigung von einer Aufgabe anbelangt, so oft, Leute sind so schlampig im Werk des Herrn, wenn sie das tun würden in ihren säkularen Berufen, wären sie fristlos entlassen. Die Heilige Schrift sagt, wer das Werk des Herrn lässig treibt, ist verflucht. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir einen Blick dafür bekommen, wem wir dienen und welche Arbeit ihm entspricht. Wir müssen lernen, das zu erwarten. Und wir müssen lernen, das Leuten beizubringen, dass sie sich auszeichnen in dem, was sie tun. Ich denke an einen ehemaligen US-Präsidenten, der sehr geprägt wurde in seinem Leben und Leiterschaft von dem Admiral der U-Boot-Flotte von den Vereinigten Staaten. Als junger Offizier wurde er eingeladen, um sein Executive Officer zu sein, der junge Offizier, der sein Laufbuhr ist, so etwa für den großen Admiral. Und er hatte ein mehrstündiges Gespräch mit ihm. Sie redeten über Kriegsstrategie. Sie redeten über Kunst, Musik. Sie redeten über Politik, über verschiedene Formen der Regierung, über eine unglaubliche Vielfalt von Themen, fragte der Admiral ihn aus. Dann sagte er, und Sie studierten in Annapolis, das ist unsere amerikanische Marine Academy. Ja, Sir, sagte er. Und Sie haben gute Noten gehabt. Jawohl. Haben Sie Ihr Bestes gegeben? Nein, Sir. Sie können gehen, sagte der Admiral. Und kehrte dem jungen Mann seinen Rücken. Aber als der zukünftige Präsident die Türklinge griff, sagte der Admiral, ein Moment, wieso nicht? Wieso hast du nicht dein Bestes gegeben? Das veränderte sein Leben, sollte aber uns auch verändern. Gibst du dein Bestes? Wenn nicht, wieso nicht? Ist dein Dienst am Wort Gottes und deine Vorbereitung und dein Dienst am Evangelium und deine Vorbereitung, wie wir gehört haben in unserem Seminar über Apologetik, ist das von Schlamperei und Halbheit gekennzeichnet oder gibst du dein Bestes? Du bist gefragt worden einmal, was mit den Heiden, die nie gehört haben, und du hast keine Antwort gewusst? Das ist okay. Es ist nicht okay, wenn du gefragt wirst zum dritten Mal und du weißt keine Antwort. Das ist das Werk des Herrn, das wir betreiben. Und das verdient unser Bestes. Und eine Lektion, die ich gerne sehen wir bei den jungen Mitarbeitern in der Gemeinde ist, dass sie ihr Bestes geben. Sie zeichnen sich aus. Sechstens, Wirksamkeit in der Evangelisation. Junge Christen sollten vom ersten Tag weg evangelisieren, natürlich, aber ich hasse diesen Kram, den ich höre immer wieder, das ist nicht meine Gabe. Geben ist vielleicht auch nicht deine Gabe. Barmherzigkeit auch nicht. Bist du deswegen entlassen von der Verantwortung, Barmherzigkeit zu üben? Du bist nicht. Ein Mann sagte mir, ein Autor von mehreren Büchern, ein Leiter seiner Bewegung, sagte mir vor kurzem, er habe niemals jemanden zum Herrn geführt. Und er grundsätzlich er hat niemals Ungläubige in sein Haus eingeladen. Ich dachte, das darf nicht sein. Einmal, als eine Zeit in meinem Leben war, wo ich eine Zeit lang niemanden zum Herrn führte, ich redete mit meinem geistigen Vater, Gene Gibson, über das Werk, und er sagte, du gehst nach Österreich. Aber ich wollte dich fragen, wann war das letzte Mal, dass du jemanden zum Herrn geführt hast? Ich habe überlegt, und einen Patienten hatte ich zum Herrn geführt, und eine Arbeitskollegin, aber das lag ziemlich weit zurück. Aber das war okay, ich habe dieses Buch geschrieben, das gerade veröffentlicht wurde. Ich habe viel gedient, ich habe so viele Bibelstunden gehabt, er sagte, Fred, wenn eine Zeitabschnitt in meinem Leben vorbeigeht, wo ich niemanden zum Herrn geführt habe, ich befinde mich auf dem Teppichboden und ich schreie zu Gott mit lautem Geschrei, oh Gott, gib mir Kinder, sonst sterbe ich. Und er ist ein Mann, der sagte, Entschuldigung, es ist nicht meine Begabung, Evangelisation. Aber Fruchtbarkeit ist ein Teil unseres Lebensstils, oder sollte sein? Evangelisation ist so wichtig für einen jungen Mitarbeiter. Ich denke an Gerhard, meinen geistigen Sohn, an Paul, der Sohn von Willi. Beide mit viel Liebe für das Wort Gottes, und sie können einen Text analysieren und es ist gewinnbringend, wenn sie reden, aber etwas fehlt in ihrem Dienst. Und das Etwas ist Evangelisation. Ich weiß nicht, ob du jemals gehört hast, John Lennox, oder Dr. David Gooding, oder Nigel Lee, oder Sophie Regner. Es ist unglaublich, wie tief sie die Heilige Schrift erkennen und wie sie die Heilige Schrift bringen mit solchen Berücksichtigung der eigentlichen Botschaft des damaligen Schreibers und mit der rhetorischen Struktur und mit solcher Lebendigkeit. Aber wieso? Weil ihr Predigt durchgespickt ist mit Beispielen von Begegnungen mit Menschen, wo sie die vorgetragene Wahrheit erlebt haben in der Auseinandersetzung mit einer feindlichen Welt. Als Illustration, ja, als ich in Russland war, redete ich mit einem Juden. Oder als ich in Cardiff war, redete ich mit einem Studenten. Und das war sein Problem. Und irgendwie die Bibel wird so lebendig durch Evangelisation. Drei Dinge schärfen mich in mein Leben. Nummer eins, meine stille Zeit mit Gott. Zweitens, das Brechen des Brotes. Wo ich wirklich mit einem Haufen von Leuten sitze, die ich liebe, um einen Tisch sitze. Ich habe selber erlebt in Sprachen, die ich nicht verstehen konnte. In Ländern, wo ich nicht verstehen konnte, was sie taten. Aber als ich das erlebte, dass die Brüder aufgestanden sind und Gott auf tiefstem Herzengrund gesagt haben, was Jesus ihnen bedeutet. Als ich da auf dem Tisch sah, Brot und ein Kelch, immer wieder, es war die lebendige Begegnung auf dieser Erde, nicht allein, sondern zusammen. So etwa wie eines Tages um den Thron zusammen. Das Lamm. Und das schärft mich. Und wenn ich Charles Haddon Spurgeon zitieren darf. Er glaubte, dass Christen, die das nicht wirklich erleben, sind ziemlich arm. Ich würde nicht so weit gehen wie Charles Haddon Spurgeon. Aber ich möchte dir sagen, das schärft mein Leben. Und das Dritte ist Evangelisation. Oh, wie manchmal ich kann nicht einschlafen am Abend, nachdem ich mit Leuten geredet habe über das Evangelium oder in einer Bekanntschaft einen Schritt weiter gekommen. Und ich gehe in Bett und juble, oh Gott, du hast geredet zu diesem Menschen heute Abend. Ich glaube, dass Christen sich, dass Mitarbeiter sollen wirksam sein in der persönlichen Evangelisation. Neuntens, seine Geistesgaben erkennen. Ich rede manchmal mit Missionarskandidaten und sie fragt mit mich um Rat. Ich erinnere mich an einen Uniprofessor, der jetzt ein Missionar ist in einem europäischen Land. Ich fragte ihn, Bruder, was ist deine Begabung? Er sagte, ich weiß es nicht. Ich fragte seinen Missionsleiter, der dabei war. Ich sagte, was ist seine Begabung? Sie können das wahrscheinlich besser beurteilen als er. Er sagte, ich weiß es nicht. Und ich sagte, Freund, unser Land ist voll von Missionaren, die nicht wissen, was ihre Begabungen sind. Und das ist eine unserer Hauptprobleme. Man sollte hierher kommen und arbeiten, weil man weiß, welche Begabungen, welchen Auftrag man eigentlich hat. Das ist etwas, was gehört zu dem Werdegang eines Arbeiters, damit er arbeitet, seine Arbeit, seine Begabung entspricht. Elftens, es steht nicht auf eurem Zettel zwar, Verantwortungsbewusstsein. 13. in meiner Liste, ich weiß nicht, wie weit ihr habt auf eurer Liste, eine große Schau haben. 14. in der Kraft des Heiligen Geistes wirken. Ich habe das nicht auf eurer Liste geschrieben. Ich habe erst nachträglich, nachdem ich das geschrieben habe, begonnen nachzudenken. Weiter nachzudenken. Meine Erfahrung hier ist wirklich erschreckend. Ich komme aus Amerika, das Land von Know-how. Die Deutschen fragen, warum? Die Amerikaner fragen, wie? Ein Amerikaner beginnt erst zu denken über warum, wenn er Troubleshooting tut. Bis dahin ist die Frage nur wie. Troubleshooting. Bist du kein Computerfreak? Nein, Troubleshooting heißt, du hast ein Problem mit deiner Methodik oder deinen Vorgang und du versuchst, das Problem zu finden und erst dann fragt der Amerikaner, warum. Es gab einen Artikel in Moody Monthly einmal in eine amerikanische christliche Zeitschrift für die Familie. Es war ein Artikel, es heißt, How to Destroy Your Life with How-To Books. Wie du dein Leben zerstören kannst mit Methodikbücher. Und wenn ich hierher komme und reden soll über Gemeindegründung, muss ich wirklich sagen, dass die Methode, die Hauptmethode und der Hauptprinzip in der Gemeinde Gottes ist der Heilige Geist. Ich werde nie vergessen, einmal unterwegs zu einer Predigt, und ich musste predigen, man hat sorgfältig vorbereitet und alles unterstrichen und alles war da und ich fahre hin und auf einmal fällt mir ein Vers ein. Die Rede war von 1. Petrus Kapitel 1. Von denen, dass die das Evangelium gepredigt haben, in der Kraft des aus der Höhe gekommenen Heiligen Geist. Und auf einmal, es war, als ob ich in einer anderen Welt war. Oh Gott, meinst du, dass ich heute Abend mit der Kraft, mit der gleichen Kraft von Pfingsten predigen kann? Das hatte ich in meinem Kopf längst gewusst. Aber ich war unterwegs zu einer Verkündigung, dass du so durch mich reden wirst. Und ich möchte fast sagen, dass an dem Abend mein Dienst endete. Und ich weiß nicht, wo ich Evangelisation betrieben habe seither, wo Menschen sich nicht bekehrt haben. Ich glaube nicht, dass ich ein großer Evangelist bin. Ich bin eher ein evangelistischer Lehrer. Aber seither, ich habe kein Gespräch geführt und an keine Tür geklopft, ohne zu erwarten, dass Gott etwas tut. Und das verändert das Leben. Tust du das Werk des Herrn, gehst du durch irgendwie deine gewohnten Gänge oder erwartest du etwas von Gott? Als ich redete über Lukas Evangelium in der Bibelschule vor einiger Zeit, ich kam zu Kapitel 24, ich predigte zu den Herzen, ich predige zu den Herzen auch in der Bibelschule. Und dann nachher, ein Bibelschüler war unzufrieden mit mir. Es ging um Fragen nach der Stunde. Er sagte, Fred, du redest wie ein Pfingstler. weil ich mich getraut habe zu reden zu Christen heute über das angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Freunde, ich sage euch eines. Wenn man ein Pfingstler sein muss, um die geistliche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben, dann möchte ich ein Pfingstler sein. Wenn Rechtgläubigkeit heißt, dass ich von der Kraft des Heiligen Geistes in meinem Dienst wenig spüre, ich würde lieber darauf verzichten. Ich glaube, und ich möchte es sagen wiederum, was unser Bruder gesagt hat heute, diese Hohlräume, die wir anbieten durch kraftloses Christentum, sind die Ursache von solchen Auswüchsen, wie wir gehört haben heute. Freunde, wir sollen ernst werden mit Gott und ihm glauben, dass er beginnt, in unser Leben zu wirken auf eine übernatürliche Art und Weise. Und damit meine ich nicht Zeichen und Wunder. Es ist nicht, dass wir mehr vom Heiligen Geist brauchen. Er braucht mehr von uns. Ich werde nie vergessen, dieser Baptistenkongress, auf den ich eingeladen wurde von reichen Christen aus den USA. Und sie haben meine Frau mir bezahlt, wir sind in die Schweiz gefahren, in ein Luxus-Skigebiet und Luxus-Hotel, das einzige Mal, wo ich in so ein Ding bin. Ich bin in das Hotel gekommen und ohne zu fragen, haben meine Schuhe sich ausgezogen. Das war gewaltig. Und diese Christen haben alle Diamanten gehabt und tolle Fetzen und ich dachte, Wahnsinn, was ist hier los? Wir gehen nur Skifahren, Peggy. Dann gingen wir zum ersten Treffen. Und es war ein Abendessen, fantastisch, gell? Ich denke, nur das Essen war das, die Fahrt in der Schweiz wert. Und ein alter, kranker Mann stand auf, heißt Manly Beasley. Er brach jede Regel der Homiletik. Er murmelte im Mikrofon, er war zu weit weg vom Mikrofon, du konntest ihn nicht hören. Er hat seine, wie ein typischer Army, seine Hände im Hosensack und tut herum. Und er redete. Und ich sagte vor meinen Augen einen Mann, der angezogen war von Gott. Ein sehr kranker Mann. Er lebte nicht viel länger. Und er sagte, Brüder, hier sind 500 Prediger. Wer wird predigen? Oh, ich weiß nicht. R.T. Kimball wird reden vormittags. Aber vielleicht wirst du reden. Und du wirst es wissen. Denn du wirst ein Wort bekommen von Gott. Und ich werde es wissen, denn ich werde das wissen und ich werde zu dir kommen und ich werde wissen, dass du ein Wort von Gott hast. Und ich dachte, unter den südlichen Baptisten habe ich so etwas nie erlebt. Ich bin gespannt, ich gehe nicht immer Skifahren. Um 2 in der Früh, am 3. Kongresstag, bekam ich ein Wort von Gott. 2. Samuel 5. 2. Samuel 7. Wie kann das sein? Ich bin nicht Baptist. Niemand kennt mich hier. Ich bin der Einige, der nicht Baptistenprediger ist. 10 Minuten vor der Zusammenkunft, rate mal, wer auf mich zukommt. Du hast ein Wort. Am letzten Abend redete er. Sein Text. Ich arbeite und ich kämpfe gemäß der Kraft dessen, der mächtiglich wirkt in mir. Und das sah ich vor meinen Augen wie nie zuvor. Ein kranker, schwacher Mann, der sprach in der unerhörten Kraft des Heiligen Geistes. Freunde, er ist kein Zungenredner. Er warnte gegen Pfingstler. Er redete viel von den Herzennot in der Baptistengemeinde wegen Charismatik und Pfingstler. Aber hier war ein Prophet. Er sagte nicht, spricht der Herr mit zusätzlicher Offenbarung, aber er kannte Gott und er wusste, was Gott uns sagen wollte. Nicht durch Wort der Wahrheit, durch seine Last in seinem Herzen. Ich meine nicht, dass wir alle das auf die gleiche Art erleben müssen. Ich halte ihn eher für vielleicht ein bisschen eine Ausnahme unter Gottes Volk. Aber ich sage dir, ich begehre eins. Ich begehre, Gott zu dienen und all das zu werden, was Gott von mir will. Und ich bin erstaunt vor dem, was er tun kann durch ein schwaches Gefäß. Ein geistlicher Führer, wollen wir reden über ihn, er hat einen vorbildlichen Charakter. Weißt du,
kannst du der Vollständigkeit halber noch Punkt 5 sagen, wo
Nein, danke. Ich sage nicht einmal Nummer eins hier. Er ist ein vorbildlicher Charakter. Aber ich habe vergessen, etwas mitzubringen. Unterscheidungsvermögen. Kannst du nicht verkaufen, kann er nicht kaufen. Man kann ihn hier kaum fördern. Man kann reden über das Warum von verschiedenen Vorgängen. Aber Unterscheidungsvermögen kann man zum Teil fördern, aber wirklich nicht beschenken. Nummer 8. Er sollte ein wirksamer Ältester werden, wenn er in dieser Aufgabe ist. Und übrigens, wirksame Älteste ist der biblische Weg, meine ich, einer der zwei biblischen Wege zum vollzeitlichen Dienst. Wenn ich lese in 1. Timotheus Kapitel 5, ich lese, dass die Ältesten, die sich auszeichnen, durch ihre harte, vorbildliche Arbeit in der Führung und im Dienst am Wort Gottes, dass sie doppelte Ehre würdig sind. Finanzielle Ehre würdig sind. Denn das gleiche Kapitel redet von dem Ehren der Witwe. Es heißt finanzielle Ehre. Doppelte Ehre, der Älteste, der sich auszeichnet in seinem Werk. Und das ist irgendwie häufig ein Phänomen. Entweder einer zeichnet sich in der Lehre und in der Führung hart aus, er arbeitet hart und dann wird er vollzeitlich, oder er wird vollzeitlich und dann muss er hart in der Lehre und im Vorbild arbeiten, denn die Brüder sagen, er soll das tun. Und häufig das ist die Alternative. Ich denke an Alois, der hart arbeitet, er ist schon fleißig, aber weil er zu früh im vollzeitigen Dienst war, stiegen viele Brüder aus der Mitarbeit, oder zumindest sie haben gesagt, Alois macht das, und Alois war so fleißig, er hat es gemacht. Und folglich verlor eine sehr verheißungsvolle Gemeinde ihren Schwung und wächst nicht. Entweder arbeitest du hart, zeichnest du dich aus, und wie wir gehört haben, du gibst dein Brotberuf aus, denn die Gemeinde braucht dich, oder du gehst in den vollzeitlichen Dienst, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass du hart arbeiten musstest von dort weg, weil die anderen es nicht tun. Christian Feliber hat gekündigt in der Firma, er ist Entwicklungsleiter von seiner Firma, entwickelt Programme für medizinische Geräte. Er ist unter anderem derjenige, der diese AIDS-Prüfung entwickelt hat für ein Gerät, was das Bluttest macht. Einer der Brüder in unserer Gemeinde. Um sein Know-how ist eine ganze Firma aufgebaut mit jetzt sehr vielen Mitarbeitern. Er ging hin zum Chef und Besitzer und er sagte, er muss aufhören, er muss seine Vollzeit widmen dem Werk des Herrn. Wir überlegten, ob er nicht halbtags arbeiten sollte, eine Weile. Aber er war bereit, in den sauren Apfel zu beißen und das zu tun. Freunde, er hätte 12% dieser Firma gehabt, hätte er gearbeitet 3 Jahre länger. Er verzichtete auf mehr als 1 Million D-Mark. Zu gehen ins Werk des Herrn. Aber dann sagte sein Chef, nachdem er seine Kündigung entgegennahm, dass er einen bestimmten Anteil der Firma behalten kann. Das war aber Gnade. Und zweitens, er kann arbeiten zur vollen Lohn 20 Stunden in der Woche. Zur vollen Lohn. Entweder war er dumm und hat zu wenig Geld bisher bekommen, oder er ist ein sehr guter Arbeiter mit einem sehr guten Ruf. Und er sagte, und übrigens, Herr Feliber, ich möchte wirklich wissen von diesem Gott, an dem Sie glauben. Das ist vollzeitiger Dienst, was mich freut. Wenn ein Mann sagen kann, nein zu 1 Million D-Mark, was werden viele tun für 1 Million D-Mark und als Christen? Damit sie sich ein Auto kaufen können und schauen auf den Stern und sagen, Stern, auf den ich schaue. Nein, wir reden von einem geistlichen Führer hier. Ich mag Mercedes, denn man kann gut zielen auf die Leute. Ein geistlicher Führer, letztlich, ist ein Mensch, ein Mann, der eine große Schau vermitteln kann. Er kann Menschen irgendwie helfen zu sehen, was sie tun könnten, was sie sein könnten, wichtiger noch, wenn sie Gott ausgeliefert wären. Eine Sache groß genug für ein ganzes Leben. Ein geistlicher Führer kann das tun. Ich möchte ganz kurz, ich bin schon weit über meinen Plan hinaus jetzt, was wir getan haben in unserer Jugendschaftsschulung in Pongau, das ist die älteste Gemeinde. Ich begann mit evangelistischer Besuchdienst vor vielen Jahren. Freunde, das ist einfach zu amerikanisch. James Kennedy ist gut in Carl Ridge Presbyterian Church, aber James Kennedy tut es nicht in ländlichen Pongau. Aber das war okay, ein Fehlschlag ist auch ein Schlag. Dann redeten wir über Leitung einer Bibelstunde, ganz kurz zuerst die Einheiten, denn sie brauchten dringend diese Dinge. Dann Exegese und Ausarbeitung einer Bibelstunde. Wir trafen uns in Klausur für eine Woche fast und dann sechsmal danach über Exegese und Ausarbeitung einer Bibelstunde anhand von Römer 1 bis 8. Denn damals, bevor es populär wurde, Lebensstil-Evangelisation, und übrigens, wir haben etwas getan und tun es noch, haben es wiederentdeckt. Wenn wir das tun und wir machen eine Einheit über Lebensstil-Evangelisation, jeder muss zwei Leute mitbringen, zwei Namen, für die er beten wird, für die wir alle beten, die ganze 32 Wochen. Und er hat die Verantwortung, jedes Treffen zu berichten, was er getan hat in diese zwei Wochen wirklicher Intervall. So jedes Mal ist er gefordert, etwas zu tun. Ich unterrichtete Evangelisation an der Bibelschule einige Jahre später und ich habe meine alten Fetzen und Notizen gesucht. Und ich habe einen alten Zettel gefunden mit Namen von Gebetsanliegen. Freunde, 70% der Leute sind jetzt in unserer Gemeinde. Die ungläubigen Leute von damals, das habe ich niemals vorher oder nachher erlebt. Und erst nachträglich bin ich darauf gekommen, dass wir zufällig eine wunderbare Sache taten. Wir beteten eine lange Zeit uns zusammen und arbeiteten darauf hin. Und Leute sind zum Glauben gekommen. Charakter eines Dienerleiters, sechsmal, Ältesten und Diener als Ämter in der Gemeinde oder als Aufgaben in der Gemeinde. Ein Überblick über das Neue Testament, ein BAO-Kurs, der liegt hier auf, die alte Version, die neue Version wird bald fertig. Ein Kurs über das Alte Testament, insgesamt die Arbeit samt Seminare und persönliche Aufgaben, etwa 120 Stunden Arbeit. Wir trafen uns da zu 10 Seminareinheiten. Hirtendienst und Seelsorge, Evangelisation und Jüngerschaft haben wir wiederum behandelt, aber dieses Mal in Bezug auf diese BAO-Kurs über Evangelisation und Jüngerschaft. Es waren drei Bücher, die man parallel gelesen hat. Walter Hendricksons Market zu Jünger, Coleman's Meisters Plan der Evangelisation und Petersons Buch über Lebensstil-Evangelisation. Dann machten wir das Wesen eines Leiters, noch ein BAO-Kurs, Predigtlehre, einen Kurs über Predigtlehre. Und jetzt machen wir für eine jüngere Gruppe von Brüdern Männer-Evangelisation eine zweite Stunde. In Klausur erarbeiteten wir Römerbrief, ersten Buch Mose, Hebräerbrief und Johannesbrief, und diese Bücher wurden dann gelehrt in der Gemeinde. Aber zuerst in Klausur mit den Brüdern. Das entspricht etwa 9 Jahren von Ausbildung spezifisch für die Brüder, die Mitarbeiter wurden in der Gemeinde. An einigen Kursen nahmen auch Frauen teil. Unsere Ausbildung oder unsere Arbeit, die wir tun, ist nach dem gewohnten Methode von Theologische Education by Extension und andere Gruppen, Seminarteile in verschiedenen Intervallen mit Hausaufgaben oder Vorbereitungen. Der Löwenanteil unserer Arbeit ist, was die Leute persönlich vorbereiten, die persönlichen Erfahrungen, die sie machen müssen, die Hausaufgaben, die sie machen müssen, und dann die Seminare. Das heißt, wir treffen uns in etwa 14-tägig und dazwischen haben die Leute Seminare. Das ist eine sehr, sehr alte Folie, aber gibt eine Idee aus dem Pongau von den früheren Tagen. die Leute in der Mitarbeiterschulung und die Verantwortungen. Das ist eh wurscht, kannst nicht lesen aus den letzten Reihen. Die Verantwortungen, die sie hatten, ich konnte es aber besser Die Verantwortungen, die man hatte damals in der Pongauer Mitarbeiterschulung. Geschwister sind gekommen von Schladming, von Pongau und von dem Pinzgau damals. Und du siehst hier, wo überall die Leute gearbeitet haben, die Idee ist Multiplikation. Aber jetzt im wesentlichen Thema heute Abend, Matthäus Evangelium Kapitel 9. Jetzt muss ich reden per Stimme. Matthäus Kapitel 9 und Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter sind wenige, betet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Unvergessliche Momente im Leben des heiligen Matthäus. Ein unvergesslicher Eindruck. Vers 35, dort haben wir den unermüdlichen Einsatz unseres Herrn. Er war ein Arbeiter. Vers 36, das Herzensanliegen unseres Herrn ist, als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Unser englisches Wort spleen oder die Milz kommt von diesem alten griechischen Wort. Es war so eine schwere Last, als er Menschen in ihrer Situation sah, dass es ihm innerlich zerrissen hat. Es war also seine Eingeweide wälzte um. Es gab ihm einen Stich. Er empfand das unmittelbar. Und aus diesem Schmerz wurde eine Vision geboren. Und dann spricht er. Historische Präsenz. Hier redet Matthäus mit einem Stilmittel. Er transportiert seine Leser zurück in die Vergangenheit oder vergegenwärtigt das vergangene Ereignis. Er will sagen somit, mit diesem historischen Präsenz, Leute, als ob wir da wären, heute Abend, jetzt, spricht er. Aus seinem tiefen Herzen heraus, aus seinem Schmerzen heraus, da hat er nicht gesprochen. Man konnte das an ihn ablesen. Er sah Jesus. Und dass er innerlich zerrissen und kaputt war über Leute, das konnte man an unserem Herrn ablesen. Und dann spricht er erst jetzt seine Vision. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Hörst du nicht die Dringlichkeit in seiner Stimme? Liebe Brüder, liebe Schwester, es gibt viel zu tun. Und relativ viele Christen, aber wenige Arbeiter. Betest du das Gebetsanliegen unseres Herrn? Häufig? Dass du Arbeiter aussendest in deine Ernte? Das ist ein ganz gefährliches Gebet. Die, die gebetet haben in Vers 38, sind gegangen in Kapitel 10, Vers 1. Und als er die 12 herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht und schickte sie hinaus. Das haben wir erlebt. Wir trauten uns zu beten die ganze Nacht für die Welt, da in Kalifornien. Einen Abend beteten wir besonders für ein Land in Afrika und eine lange Zeit für das Land. Das Land war auf unser Herz. Die Christen wurden verfolgt und es war ein Tag, wo der Diktator dieses Landes besondere Maßnahmen nehmen wollte gegen die Christen. Und am nächsten Tag in der Früh, als einer der Brüder nach Hause fuhr, hat er das Radio aufgedreht und er gehört Nachricht aus der Chad. Tamil Bai ist getötet worden in einer Coup d'État. Und das war der erste Tag für Freiheit für das Evangelium in Chad Republic. Oh, hängt das zusammen mit Christen in San Leandro, California? Oh, ich weiß nicht, oder weiß ich schon. Warum wurde dieses Land uns an dem Tag, am Abend, am Herz gelegt? Warum beteten wir so intensiv und so lang und unter Tränen für Chad Republic? Und wir beteten um Arbeiter, wie gesagt. Und wenn ich denke an die Gebetsstunde von damals, Eric und seine Frau sind unter den Kurden in der Türkei und Roger und seine Frau sind in Zaire und Grant und Candy war in Pakistan, ist jetzt mit Grant in Spanien. Peggy und ich sind hier in Österreich. Randy war in Spanien. Viele waren in kurzen Einsätzen übersee. Auch einige andere, Randy White und Cindy in Irland, Tom Aiken und seine Frau in der Türkei, Steve Craig und seine Frau in Iran und dann jetzt in Pakistan. Es ist ganz gefährlich zu beten, dass der Herr Mitarbeiter schickt in seine Ernte. Aber das ist sein Anliegen. Der Herr Jesus hatte nur 3 kurze Jahre sein Lebenswerk zu verbringen. Er vergeudete keine Zeit, er macht keinen hektischen Eindruck. Er steuert einfach schnurstracks auf sein Ziel hin. Sein Leben, die Entfaltung des Planes Gottes in Raum und Zeit. Eines konnte er nicht leisten. Und das war Vergeudung. Und so erwählte 12. Er wählte 12, sagt Markus, Kapitel 3, Vers 3 bis 13 bis 15. Er wählte 12, auf dass sie bei ihm seien und er sie aussende, um zu predigen. Er wählte 12, auf dass sie bei ihm seien. Später sagte er ihnen, ihr habt mich nicht erwählt, wie damals der Fall üblicherweise war. Man hat den Lehrer erwählt. Nein, ich habe euch erwählt. Und euch bestimmt, dass ihr draußen geht und Frucht bringt und euer Frucht bleibt. Sehr gefährlich und verschwenderisch ist es, sich den Falschen anzuvertrauen. Siehe Judas, siehe 2. Timotheusbrief. Ich habe mich öfters köstlich amüsiert über die dürftige Auswahl des Herrn Jesus. Einen verderbten Mathematiker. Einen, der immer gezweifelt hat, nicht gewusst von einem Tag zum nächsten, was er glaubt. Einige ungehobelte Fischer. Nur einer hat einen Titel. Nur einer war betitelt. Von Ischariot. Aber sie waren treu und lehrfähig und opferbereit und lernwillig. Sie taten, was er sagt. Ich persönlich habe ein großes Last für Südtirol. Ich habe öfters gedacht, ich schmeiße alles und ziehe hin. Nicht, weil es strategischer ist vielleicht als wo ich bin, aber es sind 350.000 Deutschsprechende drunten und das Evangelium hat noch nicht irgendeinen Durchbruch erzielt. Und ich betete und dachte nach und dachte an meine Familie und zweisprachige Schulen und meine Güte, wie soll das Ganze werden? Und ich bekam nicht Freiheit. Und dann überlegte ich, ah ja. Die Brüder in Reed haben mir erzählt von einem Südtiroler. Und er soll ein guter Mann sein. So ich feuerte einen Brief zu Werner. Einige Tage später bekam ich die Antwort von Werner. Ich komme. Ich bat ihn zu kommen, ein Jahr mit mir zu arbeiten. Ich sagte, Freund, du musst dich auf den Herrn verlassen, wir garantieren dir überhaupt kein Groschen. Wenn du arbeitest mit mir, musst du Glauben haben. Gib auf deinen Job, komm und wir arbeiten zusammen für ein Jahr. Er ist gekommen. Er erzählte mir später, was passierte. Er war in Meran, ein Bruder war eingeladen, von hier in Deutschland zu reden auf einer Konferenz. Werner ging zu ihm hin, er sagte, ich war auf der Bibelschule, es war einfach nicht befriedigend, ich bekam nicht das, was ich brauche für meinen Dienst. Ich will lernen von jemand. Und Helmut hat gesagt, schreib Fred Colvin einen Brief. Und bitte ihm, ob du kommen kannst nach Österreich und von ihm abschauen kannst, wie du den Herrn dienst. Und er kommt nach Hause und er hat einen Brief. Erwählung. Christoph, ein ähnlicher Fall. Christoph schrieb ich. Christoph, hast du überlegt, du Tiroler, du? Er war in den USA. Etwas in Südtirol anzustellen? Wenn du bereit wärst, in Südtirol etwas anzustellen mit meinem Freund Werner, wäre ich bereit, ein Jahr mit dir zu verbringen, Christoph. Kam mein Brief in der Post. Wieso war es, dass unabhängig von mir Südtirol schwebte dem Mann vor? Ein Jahr haben wir verbracht. Und diese zwei mit einigen jungen Südtirolern und mit einem tollen Schweizer, heißt Erwin Giesele, arbeiten in Bozen und Seelen werden gewonnen. Und sie haben schon einen Haufen Leute beieinander. Und es ist begeisternd, das zu erleben. Das ist das erste Prinzip, Erwählung. Das zweite, Lebens- und Dienstgemeinschaft. Das war die Hauptlehrmethode unseres Herrn. Er sagte den Vätern, sie sollen ihren Kindern die Gebote des Herrn einschärfen, wenn sie unterwegs sind, wenn sie am Tisch sitzen, wenn sie aufstehen, wenn sie niederlegen, mit ihm sein. Er wählte sie, auf dass sie bei ihm seien und er sie aussende zu dienen. Was du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treue Leuten an, sagt Paulus, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Wo hast du das gehört, Timotheus? Nicht in einer 1:1 Beziehung. Liebe Geschwister, ich möchte euch nicht enttäuschen, aber ich sehe nicht 1:1 Jüngerschaft in der Bibel. Ich kann es nicht finden. Ich finde Dienstgemeinschaft, wo ich habe bemerkt, ich bin nicht alleine heute Abend. Und ich habe diese Brüder eingeladen, die ich mitgebracht habe von Salzburger Land, dass sie bei diesen Gesprächen dabei sein können. Sie sollen erleben, nicht nur die Vorträge, sondern die Gespräche. In der Gegenwart vieler Zeugen. Die Haupttrainingsmethode unseres Herrn. Und in den Augen dieser Apostel wurde das Wort Fleisch. Vor ihren Augen. Das, was er lehrte, wurde Fleisch in seinem Leben. Die Widersacher des Herrn musste später erkennen an seinen Jungen, diese sind mit Jesus gewesen, sie gebrauchten seine Argumente. Du liest in Apostelgeschichte 4 und 5 nichts Neues. Sie zitieren aus Matthäus Evangelium und überall, sie bringen nur die gleichen Argumente. Und sie waren bei Jesus. Lustig, einen jungen Bruder mitzubringen in eine Evangelisation. Er soll auch reden mit Leuten. Und manchmal höre ich zu, meine Argumente, in seinem Mund. Das ist nicht schlecht. Später wird er seine eigenen Argumente haben. Aber am Anfang ist es nicht schlecht, wenn er meine Argumente hat. Drei Bereiche wurden Fleisch vor ihnen. Das Sein, die Erkenntnis, das Tun. Sie erlebten seine Gebete. O Herr, lehre uns beten. Sie erlebten und benutzten seine Argumente. Sie waren unterwegs, mit Liebe verkörpert. Sie sahen, wie der Herr, der unermüdliche Arbeiter, sich verausgabt hat. Ich erinnere mich an eine Reise mit Gene Gibson einmal. Wir sind geflogen nach London. Dann haben wir mit dem Sinner mit dem Tube gefahren nach Victoria Station. Und ich mit seinen vielen Büchern und Zeugen durch Victoria Station zu einem anderen Station. Und dann nach Dover und über das Kanal nach Zaventem. Und wir haben gepredigt in London. Dann sind wir gegangen nach Zaventem. Da haben wir auch predigen müssen. Und nach etwa 36 Stunden unterwegs, konnten wir endlich ins Bett fallen. Wir werden jetzt nie vergessen an dem Abend, wie er sagte, Fred, ich hatte einen Asthmaanfall, ich war bald tot. Und er sagte mir, es ist okay. Diesen Tag werden wir wiedersehen vor dem Richterstuhl Christi. Ich weiß nicht, ob diese Worte dir was sagen. Sie sagen mir viel. Unterwegs mit einem 65 Jahre alten Herr im Werk des Herrn. Oder in der DDR, in der Wohnung von Gottfried. Und diese DDR-Wende, du musst das erleben, es ist fast wie in Japan, wie eine Pagode. Gell? Was die Wände sind so dick und aus Beton, aber du kannst alles hören, was nebenan ist. Und so habe ich erlebt, eine stille Zeit von Jean, ohne dabei zu sein. Ist ein bisschen anders, wenn man dabei ist, und er weiß, dass man ist dabei. Ist anders, wenn man ohne unbedingt zuhören zu wollen, zuhört. Da in Jeremia irgendwo, und wie er gelesen hat, und er gesagt, ja, Herr, das ist richtig. Und wie er geredet hat mit dem Herrn, und wie das so persönlich und lebendig war in seinem Leben. Für mich ab dem Tag war stille Zeit ganz was anderes. Als ich sah, wie er die Bibel aufgenommen hat in den Kreislauf seines Gebetes und wie das so persönlich und unmittelbar war für sein Leben. Einmal bin ich zu der Bibelschule gekommen, um einen Lehrdienst zu tun. Die Leute waren alle in Schock versetzt. Ich verstand es nicht und ich sagte, ja, wo ist dein Schatten? Mein Schatten ist der Bruder bei mir. Und an dem Tag hat der Bruder sich abgemeldet. Und die waren alle erschrocken. Es war kein Bruder bei mir. Sie sind niemals gewohnt, mich alleine zu sehen. Ich nahm Josua, mein Sohn, nach Rumänien. Das war eine unvergessliche Erfahrung. 10 Tage Durchfall. Das wird er nie vergessen. Aber auch viele andere Eindrücke, wo er das Werk des Herrn bei seinem Vater unter seinen Flügeln erleben durfte. Verheißungsvolle Brüder mitnehmen, auch in die Seelsorge. Ich bitte um Erlaubnis. Aber ich sagte, du, ich würde den Bruder nicht mitnehmen, wenn er nicht eine dichte Stelle wäre. Du kannst ihm vertrauen wie mir. Er muss zuhören, sonst lernt er nichts. Lernen durch Vorbild. So viele in Christenleben sagen wir auf Englisch, it's not taught, it's caught. Es wird nicht gelehrt, man wird angesteckt. In Leben und Dienstgemeinschaft. Zweitens, Dienstgemeinschaft und Delegieren. Ich arbeite, du hilfst mir zuerst, ich arbeite und du schaust zu. Brauchst nur dabei sein. Zweitens, ich arbeite und du hilfst mir. Wirklich namhaften Leuten. Es war so lustig, einen zu erleben. Davor 1000 Leute redet er und zeigte seine Dias und sagte, ich möchte echt nicht abstürzen. Ich habe mich gerade bekehrt und diese christliche Gemeinde würde ich echt vermissen. Und er ist auch Sozialist. Und er war knapp bekehrt, er ist auch Sozialist. Und er konnte es nicht meiden, in den nächsten Sätzen ein bisschen gegen den Freiheitlichen doch etwas zu sagen. Es war ganz lustig. Ich kenne einige Bergsteiger, ich bewundere sie, aber ich bewundere noch mehr ihre Träger. Diese armen, namenlosen Kerle da unten in Nepal, die für ein paar Dollar das ganze Klumpen aufschleppen auf einen Berg. Der Träger. Ein menschliches Muli. Das kenne ich gut, das habe ich getan für Gene Gibson. Er kam hin mit etwa 3 Bücher, die waren dicker als das. Er tut sie auf meinen Schreibtisch, da. Lies das, hast 2 Wochen, schreib mir eine Arbeit drüber. Ich habe keine Zeit. Es waren 3 Bücher über Adventisten, von Adventisten. Und was er wollte, war eine Analyse, was lernen die Adventisten und was sind die besten Argumente dagegen. Er hatte keine Zeit, ich hatte Zeit, meinte er zumindest. Lastenträger ist ein wichtiger Mann, er hat keine Zeit für sowas. Bist du bereit, solche Arbeiten zu tun? Du wirst eine Menge lernen. Timotheus diente Paulus wie ein Vater sein Kind im Familienbetrieb. Er schreibt in Philipper Kapitel 2. Wir lesen eine revolutionäre Stelle in Apostelgeschichte 19. Erastus und Timotheus, sie waren Paulus Diener. Das ist militant gegen diese Praktikantentum heute, oder? Oder? Erastus und Timotheus, sie waren seine Diener. Denn er hat Wichtiges zu tun gehabt. Und du lernst vom Meister durch die einfachen Vorgänge, die notwendig sind, ihn zu befreien für die wichtigsten Arbeiten. Und dort liest du deine Zukunft ab. Andreas Zackhuber, FTA-Absolvent, Entschuldigung. Er war mit mir einen Sommer in den USA.
Ein Sommer in Süditalien. Er hat viel beobachtet und abgelesen. Aber das war nichts zu vergleichen mit dem Sommer, den er verbrachte mit mir an meinem Dachboden, wo wir ein Dach renoviert haben an einem Dachboden. Das war harte Arbeit. Und dieser Musiker hat einmal mit dem Hammer seinen Daumen gefunden. Das war interessant. Er hat seine Heiligung dabei nicht preisgegeben, aber zumindest nicht äußerlich. Drei Sommer mit Fred Colvin unterwegs, das muss wirklich eine Erfahrung sein. Jedenfalls, es ist so ein Vorrecht, mit ihm zu arbeiten. Und nächstes Mal, ich meine, ihr braucht mich nie wieder einladen, aber wenn ihr wissen wollt, was ich glaube, lade ihn ein. Ich brauche nicht hier kommen. Er weiß, was ich glaube. Er weiß, was ich lehre. Er ist wie Timotheus für mich. Er ist mein Sohn. Freitagvormittags treffen wir uns. Wir schrieben einen Artikel für Bibel und Gemeinde. Wir konnten nicht still bleiben wegen einem Beitrag da. Es war gut, theologisch zu arbeiten. Wir haben viele Arten der Arbeit getan. Und nach lernen wir zusammen. Christoph Hochmuth, dieser Tiroler, begabte Brüder, wollte einen Monat Urlaub mit mir verbringen. Ich war sehr begeistert. Er hat gemeint, weil er meine Richterauslegung gehört hat, jetzt werde ich lernen, Bibelstudien. Was hat er gelernt? Kindererziehung. Und wie man umgeht mit einer schwangeren Frau. Freunde, das war die wichtigste Lektion. Für einen jungen Mann, der lebt im gleichen Haus mit seinen Eltern und sein Vater hat nicht ein Wort zu ihm gesagt in 7 Jahren. Kindererziehung. Und wie eine Familie funktioniert. Ich bin überzeugt, das war von Gott. Dieses eine Monat. Holzarbeiten. Holzhütte bauen. Nacharbeit. Er war überall mit. Ich habe gelehrt am Anfang. Er war überall mit. Und dann Delegieren von Verantwortungen. Er hat die Nacharbeit gemacht bei Bekehrungen. Die Schweinfurter luden mich ein. Komm, mach eine Freizeit. Ich sage, ich mag die Hälfte. Was meinst du? Christoph mag die andere Hälfte. Wenn diese Brüder heute Abend mehr mit mir gedient hätte, hätte einer von ihnen zumindest einen Vortrag hier gemacht. Christoph hat die Hälfte gemacht. Es ist ein Nachteil. Nächstes Mal haben sie ihn eingeladen und nicht mich. Dann DDR. Wir planten es zusammen. Er hat nie so etwas angestellt. Wir haben etwa wie viele Tausend, 30.000 Neue Testamente und wir haben 100.000 Jesus unser Schicksal gekauft. Ich sage nicht um welchen Preis. Und wir haben es angeboten mit Traktaten. Unsere Leute waren etwa dreimal in der Woche in der DDR, in den ersten Wochen nach der Wende. Viele Leute schliefen. Bei uns gingen an einem Tag 30.000 Traktaten hinaus in irgendeine Stadt. Viele Zuschriften kamen. Dann musste ein Einsatz geplant werden. Die Leute mussten angeschrieben werden. Man musste alles planen. Christoph hatte das nie gemacht. Er hat mich um Rat gebeten. Er hat es gemacht. Und dadurch ist eine kleine Gemeinde in Potsdam entstanden. Und Anfänge auch in Chemnitz und Jena und Gera. Und worauf ist das zurückzuführen? Freunde, das war Christoph. Er war unser erster Missionar. Das war ein freudiger Tag. Sie gemeinsam mit den leitenden Brüdern in Salzburg zu stehen in Tränen vor der Gemeinde und unsere Hände auf ihn zu legen und ihn loszuschicken nach Südtirol. Und zu sehen einen Mann, der einen Dienst tut, der anerkannt ist und der Herr anerkennt mit seinen Segen. Meine Güte, ich bin einiges überflogen hier. Ich arbeite, oder du arbeitest, und ich helfe dir. Das haben wir gerade erlebt bei Christoph. Du arbeitest, ich helfe dir. Beistand und Beratung. Zwei Begriffe kommen häufig über meine Lippen, und das sind Förderung und Forderung. Das sind sehr, sehr wichtige Begriffe. Das heißt, wir müssen Lernerfahrungen vorbereiten und wir müssen die Lernenden vorbereiten auf ihre Erfahrungen, nicht wahr? Forderung ohne Förderung, ein Mensch kann kaputt gehen. Er hat nicht das Notwendige zu tun, was von ihm gefordert wird. Förderung ohne Forderung, er wird dick. Das heißt, eine Aufgabe geben, ein paar Schritte zurückziehen und schau, was daraus wird. Ihr kennt das, Markus 6. Der König gibt seine Knechte übernatürliche Gewalt. Und eine interessante Aufgabe, er schickt sie aus, er sagt, nimm kein Proviant, ein Minimum an Bekleidung und kein Geld. Und arbeitet in meinem Namen. Und sie haben es getan. Sie müssten lernen, die Kraft Gottes zu erleben in Verbindung mit Vertrauen auf Gott für die notwendigen Mittel für ihren Dienst. Und das ist die Kraft Gottes. Es ist ein Mittel, was unsichtbar ist. Und viele Christen arbeiten ohne dieses Mittel. Aber sie mussten zugleich lernen, Gott zu dienen ohne Mittel. Sie mussten lernen, Gott zu dienen und Gott zu vertrauen für ihr eigenes Proviant. Ohne zu viel darüber sagen zu wollen, so viele Fehlentscheidungen bei Arbeiter im Werk des Herrn sind darauf zurückzuführen, dass ihre Entscheidungen abhängen von Proviant. Grundlegende Lektion. Grundlegende Lektion. Sie kehrten zurück an einem einsamen Ort mit dem Herrn für die Berichterstattung. Oh, wir. Sie waren begeistert, wie der Herr uns benutzt hat. Ja, gut. So der Hirte am einsamen Ort mit einem großen Not, wirklich bewegt von dem Volksmengen, beginnt zu lehren. Und Freunde, die nächste Geschichte helfen uns, etwas zu lernen über diesen Dienst des Lehrens. Hier war die Volksmenge, sie waren gekommen in die Wüste, Jesus lehrt sie, aber die Volksmenge war ohne Proviant. Oh, Herr Jesus, sagte einer, die sind ohne Proviant. Dann gebt ihnen zu essen, sagte er. Was? Gebt ihnen zu essen. Er hat sie nicht verspottet. Das war sein Befehl. Und sein Befehl ist seine Befähigung, Leute. Er gibt dir etwas zu tun. Er wird dir die Mittel dazu geben. Und sie gaben ihnen zu essen. Sie gaben die Volksmengen etwas zu essen. Ein paar Fische, ein paar Simmel. Und sie schauten den Herrn an. Und wer kann es erklären? Er schaute auf den Himmel. Damals haben sie gebetet mit Augen offen. Und er redet zu dem unsichtbaren Gott, als ob etwas vom Himmel her geschehen würde. Er betet die Kräfte des Himmels herunter und erwartet, dass dieser Gott was tut. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich habe genug Physik gehabt in der Schule, bewundert zu werden, diese Stelle verwundert zu werden. Waren es wirkliche Brote, die die 5000 gegessen haben und deren Anhängsel? Waren es wirkliche Brote? Waren nicht Scheinbrote? Waren sie nachher gesättigt? Sind sie nach einer angemessenen Zeit auf Klo gegangen? Entschuldigung, ich möchte reden über das Phänomen. Sind sie auf Klo gegangen? War das echtes Materie? Freund, das war die Schöpfung von Materie. Nicht wie William Barclay sagt, ein freundliches Picknick. Es war die Schöpfung von Materie. Und das haben sie erlebt. Wie ein Mensch schaut hinauf im Himmel und etwas erwartet von dem Himmel. Oh Freund, das ist der zweite Schritt. Du lernst Gott zu vertrauen für dein Proviant. Und dann lernst du Gott zu vertrauen für das Proviant von anderen. Und sie nahmen es aus seiner Hand. Und sie gingen hin mit den Körben. Und sie verteilten Brot und sie kamen zurück und sie nahmen das Brot und sie gingen hin mit den Körben zu den Leuten und sie verteilten das Brot und sie kamen zurück für das Brot und der Herr war immer noch am Brot verteilen und sie verteilten das Brot und zum Schluss kommen sie zurück. Mein Korb ist voll. Oh, liebe Brüder, oh, liebe Schwester, hast du es nicht erlebt in der Kinderstunde oder in der Verkündigungsstunde? Du hast gehabt dein paar Brote. Aber sie waren ein paar Brote und nur das. Und dann betest du, du erhebst deine Augen gen Himmel und du sagst, oh Gott, gib mir Brot für diese Leute. Und er hat dir Brot gegeben und du hast ihnen gegeben. Und am Anfang, was hast du erfahren? Mein Korb ist voll. Wenn Gott spricht durch mich, der Erbauteste in dem Versammlungsraum, bin ich persönlich. Das war eine Diensterfahrung. Ja, sie lernten eine Menge davon, oder? Aber der Herr war in ihrer Gegenwart. Was, wenn der Herr weg ist? Das ist eine gute Frage. Der Herr ist oben gegangen auf einen Berg, schreibt Markus, und er betete. Und sie waren in der Anwesenheit des Herrn. Sie haben den Herrn nicht gesehen. Der Herr war nicht da unten bei ihnen. Der Herr war oben am Berg und hat für sie gebetet. Und er hat ihnen einen Befehl gegeben. Fahr zum jenseitigen Ufer. Und draußen in der Mitte kam ein Sturm. In der Anwesenheit des Herrn. O Freunde, im Auftrag des Herrn, nachdem du gelernt hast, ihm zu glauben für dein Proviant und wichtiger noch für das Proviant von anderen, es gibt andere Lektionen in der Abwesenheit des Herrn. Wo ist er heute? Oh, er ist oben. Und er betet. Und er kam. Und sie verwunderten sich. Außer sich. Denn ihr Herzen waren verhärtet. Sie hatten von den Broten in Wirklichkeit nichts gelernt. Wer ist dieser? Die Hauptlektion, die wir einem Jünger in Christi mitteilen, wenn wir ihn heranbilden, ist nämlich dies. Wer ist er? Und du kannst mit ihm rechnen für dein eigenes Leben und mit anderen und in den Stürmen des Lebens ist er da. Wer ist dieser? Engpässe im Werk des Herrn sind von ihm vorbereitet, weil für viele im Werk des Herrn, auch viele Missionare, ist Glaube nur ein Vokabel. Wir sind so abgesichert, wir brauchen nicht Gott zu vertrauen. Und unser Dienst geht weiter, ohne ihn zu vertrauen. Deswegen habe ich Werner gesagt, Werner, du musst Gott vertrauen, wenn du hier bist. Wir haben niemals für Geld gebeten für ihn. Wir haben der Gemeinde gesagt, er vertraut dem Herrn, er ist hier im Auftrag des Herrn, er lernt, damit er dienen kann in Südtirol. Werner hat nie so viel Geld gehabt wie in Salzburg, vertrauen dem Herrn. Dr. Helmut Ginzel, mein Kinderarzt und lieber Freund, hat keine Zeit. Willst du studieren die Bibel? Hab keine Zeit. Aber du musst lernen, die Bibel zu studieren. Hab keine Zeit. Fred, komm und mach eine Evangelisation. Ich habe einen Haufen Freunde. Ich lade sie ein in mein Wohnzimmer. Okay, Helmut. Ich gebe dir 5 Abende. 5 Abende. Gott sei Dank hat niemand sich bekehrt. Und Helmut sagt, ja, Fred, was machen wir jetzt? Ich sagte, ich weiß nicht, Helmut. Ich habe keine Zeit. Du gibst ihnen zu essen. Was? Die sind doch offen, Fred. Ich habe keine Zeit. Du musst die Bibelstunde machen. Ich weiß nicht, wie eine Bibelstunde zu machen. Ich habe dir so oft angeboten, Freund. Hast du Zeit? Ja, natürlich habe ich Zeit. Wann? Wann du sagst, sagte er. 6 in der Früh in deiner Ordination. 6 in der Früh in meiner Ordination. Oh, er hatte Zeit. Und er ist der beste junge Evangelist, außer Peter Lackner in Salzburger Land. Du gibst ihnen zu essen. Gerhard, er liebte das Wort, hatte wenig Selbstvertrauen, sagte, du Gerhard, mach die Bibelstunde, ich helfe dir vorbereiten. Nein, es kommt nicht in Frage. Nein, mach die Bibelstunde. Nein, es kommt nicht in Frage. Der Felix, ich werde irgendwas sagen, der Felix wird sagen, das ist ein Chaos, was du da redest. Okay, gut, fahr mit mir in den Lungau. Wir fahren eine Stunde über die Berge in Lungau, ich mache eine Bibelstunde. Wir besuchen Leute, wir reden unterwegs über die Ehe und Probleme und alles Mögliche. Dann fahren wir zurück, reden über die Bibelstunde und die Besuche. Du, Gerhard, kannst du nächstes Mal dein Zeugnis geben? Natürlich. Wir fahren dahin, reden über die Ehe an der Arbeitsstelle, besuchen Leute, machen die Bibelstunde, fahren zurück über den Bergen, reden über diese Bibelstunde und all das. Gerhard, wenn ich helfe dir mit der Gliederung, machst du die Bibelstunde? Ja, natürlich. Du brauchst keine Angst vor 5, 6 Leute, die so fleischlich sind wie Saul aus von Tarsus. Weißt du, es ist überhaupt kein Problem. So, er vorbereitet seine Bibelstunde, er macht es ein bisschen holprig und wir reden drüber, wir fahren nach Hause. Machst du die Bibelstunde nächstes Mal? Ja, natürlich. Mach die Bibelstunde. Ein paar Mal fahre ich hin mit ihm, du, ich muss nach Salzburg, wir haben eine Gemeinde zu gründen. Ich muss das aufgeben in Lungau. Ich weiß nicht, was zu tun in Lungau. Oh, ich übernehme das für ihn. Der geschätzteste Lehrer in Bischofshofen heute ist Gerhard Wagner. Und er hat übrigens keine Angst vor Felix. Es war nicht mit Thomas so. Keineswegs konnte er die Bibelstunde machen. Er liebt das Wort, er soll seine Bibelränder sehen. Er wollte es nicht machen. Er sagte, du, was mag ich nächste Woche? Ich sagte, das wird interessant sein. Es ist die Einführung für Römerbrief. Weißt du, das ist die schwierigste Bibelstunde, die du führen kannst. Du kannst vortragen, das ist okay. Aber du willst das machen in Gesprächsform. Du musst voraussetzen, dass die Leute Römerbrief einigermaßen kennen. Und sie werden es nicht kennen. So, du kannst nicht verfuschen. Vierte. Das heißt, der Herr behüte dich. Eine Woche später. Du, Thomas, wie war es? Fantastisch für ihn. Ich bin so froh, dass ich die Bibelstunde machen durfte. Menschen sind anders. Du kannst nicht alle Menschen mit Gerhards Methode behandeln. Es gibt auch den Thomas. Und er wird besser tun, wenn jemand ihm nicht über die Schulter schaut. Lies Timotheus, lies Titus. Das waren 2 verschiedene Burschen. Niemals Timotheus schicken nach Kreta. Nicht mit seinem Bauchweh. Das war ein Titus-Arbeit. Terry Bartley. In den USA, wir haben eine Gemeinde gegründet, da, und er war mein Sohn, und ich sagte, du musst predigen. Nein, ich kann nicht predigen. Endlich hat er gepredigt. Er hat Durchfall gehabt 4 Tage lang vor der Predigt. So wir reden drüber, und er wiederum hat er gepredigt, 4 Tage Durchfall vor der Predigt. Und wir haben gelernt von Timotheus, weißt du, Gott hat uns die Geist der Kraft und so weiter gegeben und brauchst nicht fürchten. Gut. Dann bin ich weggezogen nach Kalifornien. Eines Tages bekam ich einen Brief. Eingeschrieben. Lieber Bruder, ich möchte dich informieren, dass ich meine erste durchfallfreie Predigt gerade gehabt habe. Weißt du, Terry, seine Seminare jetzt über das Heranbilden von Jüngern, das letzte, was ich hörte, er hat schon etwa 5 oder 6 Gemeinden jetzt gegründet. Und das letzte, was ich hörte von Terry, ist, dass seine Videokassetten sind überall verbreitet im ganzen Land über seine Seminare. Du, der ist wirklich viel besser Lehrer als ich. Ich bin etwa wie Aquila, der einen Apollos gefunden hat. Beistand und Beratung. Als Petrus auf dem Wasser wandelte und schrie, Herr, rette mich, der Herr war nicht weit weg. Das ist meine Empfehlung für dich. Wenn du jemanden forderst, trete ein paar Schritte zurück und sei nicht zu weit weg. Teodoro Rossetti im 19. Jahrhundert, ein italienischer Dichter, konnte Guicciardini kennen, bekehrte sich. Ein vollkommener Kandidat für evangelische freie Gemeindepastor. Begabt, Dichter, fantastischer Lehrer und Pastor. Er war klug genug zu sehen, dass die Begabungen aufgelistet in Epheser 3 die Tendenz bekämpfen sollten, sich häuslich einzurichten in einer Gemeinde. Pastor-Lehrer ist nicht für eine Gemeinde gemeint, sondern für die Gemeinde Christi. Er investierte sein Leben in 25 Brüder. Im 19. Jahrhundert in Italien, in schweren Zeiten der Verfolgung, in 25 Brüder, er verbrachte mit ihnen sein Leben. Er nahm diesen Brüder mit nach Piedmont, verbrachte 4 Monate mit ihm, ließ ihn dort für ein Jahr, ging mit anderen Brüdern anderswo hin und arbeitete. Kam zurück, arbeitete mit ihm für eine Weile, nahm ihn irgendwo anders, hat selbst die Ehefrauen für einige Brüder ausgewählt. Einmal, als er gesteinigt wurde, er war fast tot, als er aufwachte, hat er nur eine Frage. Und die Brüder? Wie geht es den Brüdern? Sind sie entmutigt? Sein Liebe und sein Beistand war sprichwörtlich. Er hat nur drei Fächer gelernt, Italienisch. Denn es gibt so viele Dialekte, die mussten diese Burschen wirklich Italienisch beibringen. Geographie und die Bibel. Und mit diesen 25 Brüdern im 19. Jahrhundert gründete er 250 Versammlungen. Das ist Multiplikation. Hast du eine Gabe, eine Epheser 4 Gabe, dann bleib nicht in einer Gemeinde. Sei nicht so dumm. Gott hat dir deine Gabe gegeben für Größeres. Über Entlassung und Aussendung reden wir morgen. Können wir beten? O Vater, wir stehen vor dir heute Abend, aber wir haben einige praktische Beispiele gehört. Dir sei die Ehre. Du bist der Einzige, der Terry Bartley verändern könnte. Du bist der Einzige, der Dr. Helmut Ginzel so gebrauchen könnte. Du bist derjenige, der Terry den Mut gegeben hat, Durchfall zu überwinden. Du bist der Gott, der uns beisteht. O Gott, hilf uns zu lernen, dir zu vertrauen für unser eigenes Proviant und nicht abhängig zu sein von anderen Menschen, in einer Weise, die uns hindert, deinen Willen zu tun. Hilf uns zu lernen, dir zu vertrauen für das Proviant für die anderen. O Gott. O Gott, benutzt du uns. Wir bitten in dieser Generation, so viel hängt davon ab. Geh nicht an uns vorüber. Wir bitten, segne du das Werk unserer Hände und benutzt du uns. Segne du all diese liebe Geschwister, mit denen ich mich jetzt so eng verbunden fühle. Ich bitte in Jesu Namen. Amen.